An Gottes Segen ist alles gelegen. Und wir hatten gestern die zwei Schlussgedanken gehabt, dass Segen begehrt sein soll, was uns eigentlich herausfordert. Das muss jeder selbst umsetzen, wer den Segen Gottes, also dass Gott Gutes zu ihm spricht, nicht begehrt, kann durchaus leer ausgehen. Auf der anderen Seite haben wir das Erstgeburtsrecht, den Segen als Erstgeburtsrecht, angeschaut, ob das einmalig ist und festgestellt, dass zunächst sehr wohl Isaak nur einen Segen hatte, der all das Gute beinhaltet, und er konnte das Gleiche nicht nochmal verteilen. Und das hat uns nachdenklich gemacht, aber wir wissen, dass die Segnung, die Gott anbietet, uns letztendlich präsentiert werden in Jesus Christus, auf den wir im Finale dieses Morgens kommen. Ich lese auf die Frage dann noch nur ein Segen, beziehungsweise zum Thema Segen und Glauben aus Hebräer 11, Vers 20. Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf die zukünftigen Dinge den Jakob und den Esau. Wir haben gesehen, dass Esau ja doch noch einen Segen abkriegte, aber was für einen dürftigen. Ich meine, der Inhalt hätte ja auch sein können, früh wirst du gefangen und dein Leben lang gequält. Krank wird deine Frau und deine Kinder. Und das wäre ja ein Fluch, das wäre ja kein Segen. Esau hat durchaus Leben gesegnet bekommen, aber in kärglichen Umständen und die zweite Reihe hinter Jakob. Mich trifft besonders der Hinweis, durch Glauben segnete Isaak. Da bleiben wir kurz stehen. Wir merken Segen als Grußformel, die einfach nur der Höflichkeit nachgesprochen wird, ist nicht unbedingt unser Vorbild in der Heiligen Schrift. Natürlich besser ein Segensgruß als ein Fluch. Besser etwas Gutes weitersagen. Nur, wir kennen es ja auch mit den Gebeten. Es gibt Gebete, die im Zweifel gebetet werden oder in der Gleichgültigkeit, und sie haben keine Kraft. Deswegen werden wir immer wieder ermutigt, erbete und zweifle nicht, sondern glaube. Das heißt, der Segnende sollte auch mit Neugier hinterher den Gesegneten betrachten und begleiten. Wann immer wir für unsere Kinder gebetet haben, natürlich Gutes, haben wir natürlich geguckt, wie entwickeln sie sich, welcher Phase sind sie gerade drin, Segen auf sie legen und beobachten, wann greift der Segen. Das läuft sehr unterschiedlich, jeder Mensch ist einmalig. Hier diese kleine Familie zeigt ja auch, dass es unterschiedlichen Segen gegeben hat, der aber im Glauben gesprochen worden ist und ja auch eingetroffen ist. Und er wird auch noch verwiesen, wie Jakob später die Söhne Josefs segnet und dieses kurz vor seinem Tod, indem er sie segnete, über die Spitze seines Stabes, was deutlich machte, ich bin der Patriarch, ich der Leiter, segne der Stärkere. Ohne Widerspruch heißt es im Hebräerbrief an einer Stelle, segnet das Geringere. Und auch hier Jakob, der Patriarch, segnet nun die Söhne von Josef. So haben wir es von Gott gelernt. Er, der Allmächtige, wir, die Geringeren, empfangen seine Segnung. Aber auch hier wieder mit Glaubensperspektive. Das hat er von seinem Vater abgeguckt. Er hat mitgekriegt, wie er den erschlichenen Segen gesprochen hat über sein Leben, und hat zurückgeguckt am Ende seines Lebens, wie viel von diesen Dingen, die sein Vater in sein Leben gesprochen hat, sich erfüllt haben. Und gestärkt durch das segnet er jetzt die Söhne im Glauben von Josef. Also Segnung braucht Glauben. Bitte lasst den Segnungsvorgang nicht verwahrlosen durch Höflichkeit und Freundlichkeit und guter menschlicher Idee, sondern grabt mit uns zusammen tiefer und sagt, für welchen Segen habe ich Glauben? Für welchen Segen habe ich Glauben? Und über Glauben muss ich euch nicht belehren. Es ist ein inneres Vorwissen, eine Sicherheit, dass das, was man sagt, sein wird, obwohl man es noch nicht sieht. Ich verlasse diesen Gedanken und gehe noch jetzt in diesen ach so begehrten Segnung der Generation rein. Wir hatten gestern eine Runde gehabt, entschuldigt bitte, da kam auch die Frage auf, ja, was machen wir denn, wenn man nicht aus einer Segensgeneration kommt? Ich musste diese Fragerunde dann da an diesem Punkt schon fast bremsen, weil sonst wäre ich davon galoppiert inhaltlich. Also ich verkürze einfach mal meine Antwort und hoffe, euer Interesse zu wecken. Wenn ihr aus keiner Segensgeneration kommt, gründet eine. Gründet eine. Jede Segensgeneration hat irgendwann mal begonnen. Mit Abraham. So, und jetzt natürlich glauben, wir möchten natürlich unsere Urenkel alle noch alle sehen, wie sie gesegnet sind. Sorry, durch Glauben segnen wir. Und Glaube ist, wenn man nicht sieht und dennoch glaubt. Und das ist unser Gottvertrauen, wie wir es leben. Wir schauen hier zu den Patriarchen. Der segnet also Isaak, den Jakob, ich werde deine Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels, und deinen Nachkommen all diese Länder geben. Mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erden. Dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorcht, meine Vorschriften gehalten hat. Zwei Dinge, die ich hier aus diesem Text rausnehme. Hier öffnet sich zum ersten Mal in so expliziter Weise Segnung über Generationen, und man kann sie nicht zählen, Hunderte. Denn dieser Segen führt hin auf Christus. Das Heil kommt aus den Juden. Und interessant ist, die Heiden holen sich das Heil von den Juden. Sie bedienen sich. Mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen. Sie greifen mehr oder weniger nach Christus. Jeder Mensch sucht ja nach Leben. Und wenn ihr mal in Erweckungsländern seid, wie begierig die Heiden sind, diesen Christus verkündet zu bekommen und wie sie unter seinem Wort aufblühen und seine Segnung suchen, dann möchte man fast neidisch werden wie die Juden damals, als die Heiden anfingen, nach Christus zu fragen. Und letztendlich, mein Paulus sagte, dass wir die Juden reizen sollen zur Eifersucht, ja, in unserer Liebe zu Jesus, der ja ein Jude war. Also ein Segen, der weit reingeht. Er kommt von Gott, und damit haben wir eine ganz, ganz klare Öffnung vom Segen der Generation. Die Grundlage, oh, jetzt kommt Wasser von links und rechts, vielen Dank. Was auch immer. Ich habe noch nicht zu viel geredet heute. 2. Gedanke ist, dass dieser Art des Segens der Generation ein Bedingungssegen ist. Das heißt, es liegt in unserer Hand, ob wir Gottes Segen in unseren Generationen auslösen oder nicht. Ihr lieben Väter, dieses Thema sollte euch alles andere als egal sein. Dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorcht hat. Sarah ist hier gar nicht jetzt groß. Also ihr Frauen, ihr werdet jetzt nicht einen Persilschein von mir kriegen, aber das geistliche Oberhaupt in einer Familie ist der Mann. Gut, jetzt fragst du, der du keinen hast. Ja, und nun? Ja, dann bist du es. Dann ist es die Männin, die Eva, Männin. Abraham hat meiner Stimme gehorcht. Wie schön. Ich finde das sehr schön, dass wir auch offen sind, Gottes Wort gerne zu hören. Ich finde es schön, dass wir auch fürs Prophetische offen sind, wo Gott durch Begabte zu uns spricht, das Begehren. Nur, es steht hier nicht dafür, dass Abraham meine Stimme gern hörte. sondern gehorchte. Da haben wir, ja, ich ahnte es, danke. Ich nehme es gerne. Vielen Dank für das Wasser. Dein Lohn wird groß sein. Es heißt weiter, inhaltlich wird formuliert, worin er ihm gehorchte, nämlich dafür, dass Gott ihm sagte, zieh dorthin. Das respektiert Gott auch. Ja? Als der Herr sagte, Andi, Tim, mache dich auf, zieh nach Tostedt. Andi, das nennt man Gehorsam. Ja? Ich meine, was ist an Tostedt dran, dass man da hinziehen will? Ich kenne Kulturstädte schönererweise. Und Abraham verlässt seine Verwandtschaft, wo sein Netzwerk war, zieht aus Ur Chaldea in ein Land, was er nicht kannte. Und Kanaan war auch damals nicht so doll. Also Gehorsam, bestimmte Dinge anzugehen. Oder ihr Mitarbeiter, wenn Gott euch sagt, Gerd, du nimmst jetzt Verantwortung für die Ranger, und wenn Gerd sagt, nee, das ist mir zu viel Arbeit, dann haben wir es nicht mehr mit Gehorsam zu tun. Du hast zwar seine Stimme gehört, aber nicht gehorcht. Dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorchte. Und dann kommt natürlich noch die zweite Ebene, weil dort, wo wir denn hin sind, dort, wo wir Verantwortung übernommen haben, muss ja der Alltag gelebt werden. Und der hat ethische Werte, Vorschriften. Du hast meine Vorschriften gehalten, Abraham. Meine Gebote, meine Ordnung, meine Gesetze. Das klingt sehr viel nach Disziplin und Arbeit, den Segen der Generation freizusetzen. Es gibt noch eine lieblichere und feinere Art, wie sie später dann in der Gesetzgebung Mose geöffnet wird. Dort entdecken wir die Gründung des Segnens der Generation mit einem hohen Investitionsanspruch. Gehorsam sein in den diversen Dingen, die ich genannt habe. Und hier ist es jetzt eingebaut in die Gesetzgebung der 10 Gebote. Und dort geht es eben offiziell nun um die Gründung des Generationssegens. 2. Mose 20 ab Vers 4. Du sollst dir kein Götterbild machen, ihr kennt das, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in dem Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Klare Verneinungsanweisung, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Hier stellt sich Gott mal von der anderen Seite vor. Wir wissen, dass er gut ist, wir wissen, dass er die Liebe ist und so Licht ist, aber hat das auch Raum in deinem Glaubensbekenntnis, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist? Das packt er hier in den Beginn der 10 Gebote rein. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Das kann man nur verstehen, wenn man die Einmaligkeit Gottes ein bisschen begriffen hat. Dass keiner über ihm ist und er in einer Gewalt und Macht existiert, dass alles, was es sonst noch an Mächte gibt, so klein und gering vor ihm ausfällt. Und wenn dann jemand, der geschaffen wurde von ihm, ein vergängliches Leben hat, wie Gras aufblüht und verwelkt, eben wie wir Menschen auf dieser Erde, diesem Gott kein Respekt und keine Ehrfurcht entgegenbringt, das ist schon sehr, sehr ablehnend, was man dann lebt. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und diese Eifersucht bei Gott hat auch Ausdruck, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern. Und jetzt merkst du, wenn du Gott gegenüber in massiven Dingen, wie hier Götzendienst, ihn ärgerst, ihn eifersüchtig machst, dann hast du, lieber Vater, es nicht nur zu tun mit Gott, der dein Leben straft, sondern der auch das Leben der Kinder bestrafen kann. Und spätestens hier kriege ich also Gänsehaut. Also man hat doch, wenn schon sein eigenes Leben nicht so doll liebt, seine Kinder lieb. Ja, wie sagen die Alten früher nach dem Krieg, die buckeln, ich weiß, meine Großeltern väterlicherseits, die haben gearbeitet, bis sie schwindelig waren. Also mein Vater, der war Opa väterlicherseits, er war schon Rentner, immer noch beim Bauhof, bei der politischen Gemeinde gearbeitet, bis er demenzkrank mit der Schaufel wild um sich fuchtelnd über die Straße hin und her lief und sie ihn endlich entlassen hat. Also bis zuletzt. Meine Oma, die hast du noch mit 92 im Garten, da die Beete pflegen sehen, sammeln. Und was? Damit es die Kinder mal besser. Ja, lieben Leute, hier können es eure Kinder besser haben. Und nicht allein durch das Werk eurer Hände, sondern durch die Haltung eures Herzens. Und ich bitte, investiert das in Glauben. Nicht mal eben eine brave Woche und gucken, ob das Kind sich verändert hat. Im Glauben, auch wenn wir es nicht sehen. Ich weiß, einige von euch werden geprüft, werden wirklich hart geprüft. Aber ich glaube, dass Gott immer etwas mit Leuten vorhat, die hart geprüft werden und sie besonders segnen will oder vielleicht schon gerade tut inmitten des Leides. Ja, und hier wird dann der sogenannte Generationssegen offiziell gemacht, per Gesetz, per Gebot. Die Eifersuchtsreaktion Gottes trifft nur bis ins dritte und vierte Glied rein, aber er erweist Gnade. Und jetzt kommt etwas ganz Schönes. Ihr lieben Kinder und Kindeskinder, die ihr Segensgründer als Großeltern oder was hattet, freut euch. Sie haben durch Gehorsam, sie haben durch Respekt und ein Segen freigesetzt, während nun ein Segen freigesetzt wird der Gnade. Dort ist es ein geleisteter Segen der Loyalität gegenüber Gott und seinem Wort und herauskommt Gnade, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, und jetzt wird die einfachste Form kommen, die mich lieben und meine Gebote halten. Wenn ihr hier die Auflistung anschaut, da seht ihr dann, dass Abraham mir gehorcht hat, meine Vorschriften gehalten hat, meine Gebote, meine Ordnung, meine Gesetze, und in den 10 Geboten heißt es dann nur, die mich lieben und meine Gebote halten. Es ist also Gnade, Gott zu lieben, stimmt das?
Ja.
Es ist auch Gnade, sein Gebot zu halten. Bei mir ist es auch eine Frage des Liebesquotienten, inwieweit ich auch, sagen wir mal, dem Nächsten gegenüber willig bin. Ja, wenn mir einer sehr schräg kommt, merke ich, wie meine Willigkeit, ihm Gutes zu tun, schwindet. Bei dir ist das nicht so, aber bei mir ist das so. Und dann merke ich, jetzt brauche ich eine andere Quelle. Denn meine Schrift sagt, fluchet nicht, sondern segnet. Wen? Die Übles über euch reden, die euch Böses tun. Überwindet das Böse mit Guten. Da kriegen wir die Segens- und Trainingseinheiten unseres Herrn. Diese Perspektive, dass wir, die wir zum Glauben gekommen sind, Segnungsgenerationen gründen, motiviert mich ungeheuerlich. Ja, so eine schöne Schicksalsgemeinschaft, die das Schicksal von 1000 Segensgenerationen freisetzen. Früher sind Leute unter schwierigsten Bedingungen ins neue Land Amerika ausgewandert, vor 200-300 Jahren. Die schwierigsten Bedingungen. Und haben dort angefangen, als Pioniere eine Vision umzusetzen, im Schweiß ihres Angesichtes. Und guckt dir heute mal die Wohlstandsgeneration an, da drüben, ein starkes, ein mächtiges Volk, irgendwo hat es begonnen. Ja, wir sehen uns als kleine 500er Gemeinde da in Tosted, das ist jetzt, Leute, das ist jetzt. Durch Glauben segnen. Also ich könnte, wenn der Herr noch länger wartet, bis die Vollzahl der Nationen eingehen, ich kann da was sehen in Tosted. Unsere Generation, nächste Generation und so weiter. Lass mich etwas sagen an dieser Stelle. Was ich leider beobachtet habe, hin und her in Gemeinden ist, BFP-Familie war ja früher klein und übersichtlich, und dann findet man so alte Generationslinien wieder, die im Segen sind, dass eben der Opa und die Oma waren ganz berühmte Leute und im Segen des Herrn deutlich zu sehen. Und die dritte Generation hat diesen Segen schon verschwendet. Man möchte fast sagen, reduziert. Der Segen, der auf Opa war, ist beim Enkelsohn nicht mehr so stark zu sehen, als wenn er verschlissen wird, wodurch auch immer. Ich will da jetzt nicht gesetzlich kommen, aber das Halten der Gebote ist da nicht mehr so wichtig und den Herrn lieben, schön, aber sie lieben mehr die praktischen Segnungen, die aus ihrer Generation in ihr Leben gekommen sind, haben ein schönes Haus, haben ein schönes Auto, haben gute Arbeit und lieben die Segnungsinhalte mehr als den, der diesen Segen bewirkt hat. Und dann spreche ich immer davon, dass es leider auch Generationen gibt, die den Segen so langsam von Generation zu Generation runterwirtschaften. Ich habe mir gesagt, Mensch, Gott sei Dank, mein Vater hat sich bekehrt, als ich 5 war, hat angefangen, den Herrn zu lieben. Die Eltern meiner Mutter haben sich auch irgendwann bekehrt, haben angefangen, den Herrn zu lieben. Da kommt also eine Generation längere Segenslinie zu mir und eine kurze, als mein Vater gläubig wurde. Die kommt jetzt zu mir. Und jetzt könnte ich mich darin ahlen und sagen, wie schön, ich bin gesegnet, mir geht's gut und so. Und folge und liebe dem Herrn nicht, sondern genieße einfach nur die Gnade. Denn ich will Gnade erweisen an Tausenden. Sind die Segnungsgnaden, das sind Tausende. So, jetzt kommt aber der Aufruf, und das ist mein Appell an euch heute Morgen, warum denn nicht andersrum? Lasst uns doch den Segen unserer Eltern doppeln, mehren, von Generation zu Generation nicht verschleißen, sondern mehren. Also diese Perspektive wäre mir sehr recht und sehr lieb, weil ja ohnehin das Reich Gottes vom Himmel her kommen soll auf diese Erde und nicht verschwinden soll, runtergewirtschaftet werden, sondern gemehrt werden. So, lasst uns unsere Kinder anstacheln, macht's besser als wir. Ja? Auf unseren Knien war von unserem knienden Gebetseinheit nur leichte Blessung, bei den Kindern sollen die Stoffe kaputt sein. Pray hard, ja, gibt's doch da solche Jeans, ja, mit abgeschundenen Knien. Entschuldigt, dieses saloppe Bild. Aber irgendwie muss man es ja vor Augen zeichnen. Wenn denn wir in der Lage sind, das Volk Israel in Eifersucht zu führen, weil wir ihren Gott mehr lieben als sie, dann können doch auch unsere Kinder uns zu einer positiven Eifersucht treiben, dass sie ihren Herrn mehr lieben, als wir es konnten. Ja? Und da müssen wir unser Herz prüfen, weil als Leitergeneration, spreche mal von mir, dem Auslaufmodell jetzt schon mit fast 57, ist man ja noch in der Leitersituation. Aber was macht das Herz, das eigene, wenn Gott plötzlich seinen Geist stärker auf einen Jüngeren legt und sein Dienst stärker ist als meiner? Fühle ich mich dann angegriffen durch die neue Segnung? Oder ist es, ja Herr, genau dafür haben wir unsere Generation motiviert. Genau in diese Richtung sollen sie sich entwickeln. Segen, 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 voran, voran, voran. Wir hindern das nicht. So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Bei aller Erkenntnis von Gnade, bei aller Erkenntnis vom Wirken des Heiligen Geistes, lasst uns balanciert leben. Ein bisschen neokarismatisch, Fluss der Liebe, Strom der Liebe, Feuer Gottes, Herrlichkeit Gottes, aber auch ein Stück konservativ und seine Gebote halten. Ich finde, in der Mischung ist doch Fairness. Denn der Herr hat diese Mischung auch gelebt. Sprach vom neuen Wein, von neuen Schläuchen, aber sagte, nicht ein Jota wird vergehen von dem, was geschrieben ist. In dieser Balance können wir eigentlich eine gute Segensentwicklung erwarten, wenn wir daran glauben. Denn gesegnet wird via Glauben. Und ihr habt gemerkt, also an der Perspektive, wie soll sich unsere Gemeinde entwickeln? Via Glauben. Ja, da ist der alte Abraham mit 100 und soll jetzt glauben, dass aus ihm Segen vorgeht. Und stellt euch vor, die Generation vor euch, kleine Gemeinde, 1979 in Tosted, die musste noch ein bisschen mehr glauben als ihr. Ja, dass sich da noch was draus macht. Und ich würde sagen, wir sollten alles andere als zufrieden sein mit der Präsenz des Himmels auf dieser Erde in unserem Wirkungskreis. Sondern wir sollten einen Glauben haben an einen größeren Gott, als wie wir ihn jetzt erfahren. Als einen, der noch stärker segnen kann, als wie wir es bisher erlebt haben. Ich sagte unlängst in einem kurzen Gespräch, ich würde ja gerne nochmal, also wenn ich noch gerne etwas machen würde auf dieser Erde, würde ich gerne eine Erweckung anzündeln. Aber ich freue mich auch, wenn ihr das macht. Aber ich würde es gerne tun. Ich würde es gerne tun. Christus hat den Erstgeburtssegen, er ist der einzige Sohn und hier ist das Finale jetzt für die, die schon abreisen, ich mache den Bogen jetzt schnell zu. Er ist der einzige Sohn, er sitzt jetzt zur Rechten Gottes, hat den Erstgeburtssegen bekommen, alle Macht im Himmel und auf Erden. Kolosser 2 wird uns zu Recht gesagt, ja wir sollen doch an Erkenntnis der Geheimnisse Gottes zunehmen und das erkennen, was wir, ist Christus. Christus ist das Geheimnis Gottes, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und das ist unser Segnungspool. Von dort heißt es, Segnung abzurufen, dem Himmelreich Gewalt anzutun. Ich würde mich freuen, wenn auch also Gebetsnächte mal wieder auftauchen in der Gemeinde durch Initiatoren, die einfach es auf dem Herz haben, dem Himmelreich Gewalt anzutun, abzurufen aus dem Reichtum seiner Segnung. Ich entdecke, dass Christen einerseits einen Grundsegen haben, was das geistliche Leben betrifft, sie sind wiedergeboren und damit die besten Chancen in den Himmel zu kommen. Aber darüber hinaus werden wir aufgerufen, dem Himmelreich Gewalt anzutun, es an uns zu reißen, zu begehren, zu suchen, anzuklopfen und einfach zu sagen, Herr, wir möchten mehr von deiner Kraft und deiner Gnade. Es ist offensichtlich, dass Gott dieses Begehren sehen will. Bei den Charismen ist es genauso. Ja, eifert nach den geistlichen Gaben, da geht das auch los. Und ich weiß, dass man da wieder in Macherei verfällt und Druck und Gesetz und so. Aber wenn man den Eifer in sich nicht spürt, reicht es nicht, da irgendwie was Seelisches drüber zu legen. Da kann man wirklich sagen, Herr, mach mich eifrig. Ich will diese Dinge. Und ihr werdet entdecken, dieser Eifer entfacht sich wie Feuer, das Zuchtluft kriegt, wenn wir die Dimension dieser Segnung mal weiterdenken. Weiterdenken und sagen, boah, was können wir darunter rufen an Segnung? Christus wohnt in uns. Wir sind ein Teil von Christus geworden. Er gewinnt in uns Gestalt. Er, der Erstgeburtssegensbesitzer, darf in uns leben. Wir sind sein Leib. Somit ist der Erstgeburtssegen dauerhaft von Generation zu Generation dem Leib Christi zugesprochen. Und deswegen glauben wir an den Segen an Generationen bis ins tausendste Glied. Müsst ihr mal Mathematiker beistecken und sagen, rechne doch mal die Jahreszahl aus von 1000 Generationen. Könnte das bedeuten, dass da seit der Gesetzgebung die Wiederkunft des Herrn zu erwarten ist, dass der Herr, ich habe mir die Mühe noch nicht gemacht. So, die Zeit ist leider um. Segnung schützt nicht vor Fehlern, wäre also hier ein fortführender Gedanke. Und dann würde ich gerne nochmal die Bedingungssegnung angehen. Mir ist es wichtig, mit euch zusammen vor unseren Herrn zu treten. Und zwar seine Segnung zu begehren. Und ich würde sagen, weil wir im Kollektiv hier zusammen sind, lass uns doch mal beten für Segnungen unserer Gemeinde. Lass uns mal in diese Richtung beten, ja? Darf ich es nochmal so optisch machen? Glaubensvoll Segnungen abrufen. glaubensvoll Segnungen auf die junge Generation legen, glaubensvoll perspektivisch segnen und dann immer reinhören, dass man nicht unter den Sprüchemachern ist, sondern wirklich, Herr, ich weiß, du hast die Macht und in deiner Macht spreche ich. In diese Richtung würde ich gerne noch eine Zeit für euch vor Gott bringen. Wenn ihr aufsteht dazu, das wäre schön. Ja, ich nehme euch einfach mal mit rein in das, was ich vorhin kurz gesehen habe im Geiste, als ich darüber sprach. Der Segen, der sich von Generation zu Generation steigernd ausbreitet. Ich möchte, dass ihr das visionär mal ein bisschen weiterdenkt. Was das bedeutet, was für ein Einfluss da ins Land gehen kann. Später mal über die Fernsehkanäle gehen kann. Weil Gott seinen Segen verdoppelt hat, verdreifacht hat. Etwas weiter wächst, so wie die Anfangsväter wirklich nur via Glauben und recht wenig gesehen haben in ihrer Lebzeit, möchten wir im Glauben, auch wenn wir es nicht sehen, als ältere Generation, dennoch im Glauben freisetzen. Ist jemand hier, der Glauben hat, dann sei doch mal so gut, heb mal laut deine Stimme und segne deine Gemeinde. Und ich wende mich mal zuerst an die Älteren unter uns. 50 plus, hebt mal eure Stimmen. Ist jemand da, der sich zum Sprecher macht?